Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Am Mikrofon ist Katrin Ohlendorf. Schönen Abend euch allen. Seit Monaten ist es Top-Thema Nummer 1 in der öffentlichen Diskussion, der richtige Umgang mit den Menschen, die aus anderen Ländern derzeit nach Deutschland kommen. Seien es Syrer, die vor Krieg und Gewalt flüchten, oder Menschen aus dem Maghreb zum Beispiel, die auf sichere oder einfach ökonomisch bessere Lebensbedingungen hoffen. In dieser Diskussion wird vielen ein Topf geworfen, angefangen bei Begriffen wie Flüchtling, Asylbewerber und Migrant, weiter über gefühlte und tatsächliche Wahrheiten, was etwa Zahlen oder Motive der Emigrierenden angeht, bis hin zu Meinungen und Fakten, etwa zur kriminellen oder sexistischen Natur eines Teils dieser Menschen. Parallel verschärft Deutschland sein Asylrecht und Politik, Bürger und Medien diskutieren heiß über weitere Anpassungen, nicht immer sachlich bekanntermaßen. Zeit, ein bisschen Ordnung in diese Gedanken zu bringen. Heute im Hörsaal mit Hilfe der Philosophie.
Angesichts der Notlage hatten Deutschland und Österreich noch in der Nacht ihre Grenzen geöffnet.
Noch nie zuvor kamen so viele flüchtende Menschen.
Wir erwarten, dass, wenn wieder Frieden in Syrien ist, dass ihr auch wieder mit dem Wissen, was ihr jetzt bei uns bekommen habt, in eure Heimat zurückgeht.
Ohne Migration hätten sich Kultur, Ökonomie und Gesellschaften kaum entwickeln können. Und dabei ging es nicht immer nur um Migration Einzelner, sondern oft waren es ganze Bevölkerungen, die sich neue Lebensmittelpunkte suchten oder suchen mussten.
Die Flüchtlingszahlen, sie steigen weiter.
Es werden Einwanderungspolitiken entwickelt, die auf die eigenen Interessen reicher Aufnahmestaaten zugeschnitten sind. Diese Sicherung der Kontrolle über Migration hängt offensichtlich eng mit der ökonomischen und politischen Ordnung der Welt zusammen. Und sie soll dazu beitragen, dass diese Ordnung mit ihrer Aufteilung zwischen Nord und Süd erhalten bleibt.
Deutschland führt wieder Grenzkontrollen ein.
Mit Blick auf die zentrale Bedeutung von Freiheit für menschliche Existenz ist zu diskutieren, wie der Anspruch von Gemeinwesen zu bewerten ist, Migration zu kontrollieren und dazu auch Gewalt einsetzen zu dürfen.
Empörung jetzt über die Forderung der AfD-Vorsitzenden Petri.
Dass dann nach den Regeln dieses Gesetzes auch von der Schusswaffe als letzter Möglichkeit Gebrauch zu machen ist.
Unter der Voraussetzung, dass nicht allein diejenigen, die migrieren, entscheiden können, wo sie sich aufhalten, stellt sich die Frage, wer unter welchen Kriterien über die bedingte Öffnung von Grenzen befinden darf.
Ihr habt es in der Vorschau gehört, im Hörsaal erwarten euch heute mehr Fragen als Antworten. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt der Fragen, die euch heute serviert werden. Warum sind Fragen, insbesondere gut gestellte Fragen, so wichtig? Nicht zuletzt, finde ich, weil sie uns zwingen, über Dinge nachzudenken, die wir vielleicht als gegeben hinnehmen, ohne es zu merken. Zum Beispiel fußt unsere Asylpolitik auf dem Recht von Staaten, über ihr Gebiet zu verfügen und Menschen den Zutritt dazu zu verwehren. Ob man das nun gut findet oder nicht, man sollte sich schon fragen, aus welcher Quelle speist sich dieses Recht überhaupt? Welche Grundlage haben unsere Regeln zur Abwägung des entsprechenden Rechts des Staates gegenüber dem Recht von Schutzsuchenden? Oder was ist die Basis für die unterschiedliche Behandlung von Kriegsflüchtlingen auf der einen und Wirtschaftsflüchtlingen auf der anderen Seite? Solche Fragen beschäftigen den Philosophen Andreas Niederberger, den ihr eben schon gehört habt. Er ist einer der vier Leiter des Forschungsprojektes Ethik der Immigration, das im Oktober letzten Jahres gestartet wurde und an dem drei Unis und ein Forschungskolleg beteiligt sind. Ziel des Projektes ist es, ein besseres Verständnis des Rechts auf freie Bewegung zu erarbeiten. Einfacher gesagt, zu verstehen, wer migriert heute aus welchen Gründen und wer darf einwandern, wer darf es nicht und wieso. In seinem Vortrag gibt Niederberger einen Einblick über den Stand der philosophischen Forschung zum Thema, der sei eher mager, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, und beschreibt die Fragen, die im Bereich der Ethik der Immigration seiner Ansicht nach beantwortet werden müssten. Einige grundlegende Überlegungen zu einem Forschungsprojekt zur Ethik der Immigration, so heißt sein Vortrag. Gehalten hat er ihn am 4. Dezember 2015 bei der Auftaktveranstaltung des Forschungsprojektes, das er dann auch nochmal näher vorstellt am Ende. Veranstaltet wurde dieser Konferenzworkshop vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, kurz KWI. Beteiligt waren auch die anderen Projektinstitute, das heißt die TU Dortmund, die Ruhr-Uni Bochum und die Uni Duisburg-Essen, an der Niederberger auch forscht und lehrt. Mehr Infos zu dem Forschungsprojekt findet ihr natürlich auf deradiowissen.de. Jetzt also Andreas Niederberger.
Also was ich machen möchte, ist vier Dinge. Im ersten Teil möchte ich kurz was dazu sagen, was die Gründe dafür sind, dass es eine philosophische Migrationsdebatte gibt, weil ich auch glaube, dass da einiges zu klären ist. Danach werde ich einige Felder versuchen zu beschreiben, in denen die philosophische Migrationsdebatte in den letzten 30 Jahren gelaufen ist. Ich werde dann einige Schwierigkeiten artikulieren mit den Standardansätzen, die momentan existieren, und schließen mit einigen Punkten, die so ein bisschen beschreiben, was das Arbeitsprogramm unseres Forschungsprojektes ist. Okay, also Migration ist die mehr oder minder dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunktes. So allgemein verstanden ist Migration möglicherweise biografisch gesehen einschneidend, aber ansonsten trivial und vor allem nicht neu. Ohne Migration hätten sich Kultur, Ökonomie und Gesellschaften kaum entwickeln können. Und dabei ging es nicht immer nur um Migration Einzelner, sondern oft waren es ganze Bevölkerungen, die sich neue Lebensmittelpunkte suchten oder suchen mussten. Und einige gehen heute sogar so weit, die Figur des Migranten als Urbild des Menschen zu deuten und auf Kontinuitäten bei Migrationsmustern über lange Zeiträume hinweg zu verweisen. Das Phänomen Migration ist also nicht neu. Ist es dann vielleicht sein Ausmaß? Zwischen 1990 und 2013 ist die Zahl internationaler Migrantinnen und Migranten von 155 Millionen auf 232 Millionen gestiegen. Wie die OECD und das UN Department of Economic and Social Affairs allerdings festhalten, müssen die Zahlen zur Entwicklung der Weltbevölkerung ins Verhältnis gesetzt werden. Und dann ergibt sich, dass der Anteil Migrierender an der Weltbevölkerung lediglich um 0,3%, nämlich von 2,9 auf 3,2% gewachsen ist. Und eine Forschungsgruppe in Wien bestreitet selbst diesen Anstieg und hält fest, dass es auch in den letzten 25 Jahren einen stabilen Anteil von ungefähr 0,6% der Weltbevölkerung gibt, der seinen Lebensmittelpunkt über Grenzen hinweg verlegt. In Zahlen ausgedrückt sind dies 35 bis 42 Millionen Menschen, die in jeweiligen 5-Jahres-Zeiträumen zwischen 1990 und 2010 ihren primären Wohnsitz in ein anderes Land gewechselt haben. Damit ist also auch die These zu relativieren, dass Migration eng mit der Globalisierung verbunden ist. Denn die aktuelle Globalisierung hat sich bislang entwickelt, ohne dass Migration parallel zur Vervielfältigung von Finanzströmen über Grenzen hinweg oder zur Herausbildung globaler Produktionsketten signifikant angestiegen wäre. Gerade verglichen mit den Grenzziehungen, Vertreibungen und Kriegsfolgen im 19. und 20. Jahrhundert lässt sich nicht behaupten, dass Migration vor allem mit der jüngsten Globalisierung einhergeht. Wirft man also die Frage auf, warum es einer Ethik der Immigration oder eines neuen Ansatzes zu einer solchen bedarf, lässt sich nicht argumentieren, dass es sich um ein neues Phänomen handelt. Migration gab es immer schon und der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Weltbevölkerung bleibt konstant und letztlich sehr gering. Was neu ist und Migration zu einem vordringlichen Thema in der Philosophie macht, sind meines Erachtens insbesondere 4 Aspekte gegenwärtiger Aus- und Einwanderung. Erstens findet Migration zwischen Ländern mit extremen Unterschieden des durchschnittlichen Einkommens und Lebensstandards sowie mit wesentlichen Differenzen politischer und gesellschaftlicher Systeme statt. Ökonomische und politische Motive waren zweifelsohne immer schon wichtige Gründe für Migration. Aufgrund der ökonomischen Entwicklung sind die Abstände im Durchschnittseinkommen zwischen vielen Staaten aber heute so gravierend, dass in vielen Fällen bereits eine einfache Wohnortverlagerung diejenigen, die migrieren, vielfach besser stellt, als es im Ausgangskontext möglich gewesen wäre. Diese Besserstellung streben dabei nicht nur diejenigen an, die migrieren, sondern über Überweisungen in die Herkunftsländer wird sie auch für die dortige ökonomische Situation zunehmend wichtig. Festzuhalten ist allerdings, dass es nicht die Ärmsten der Ausgangskontexte sind, die migrieren. Dies liegt an den hohen Kosten, die Migration in den meisten Fällen aufwirft, den Anforderungsprofilen an Zuwanderer in Aufnahmeländern, aber auch an den physischen und motivationalen Voraussetzungen, die bei denjenigen, die sehr schlecht gestellt sind, häufig nicht vorliegen. Analog zu den ökonomischen Verhältnissen sind auch die Differenzen zwischen politischen und gesellschaftlichen Systemen immens. Am einen Ende des Spektrums gibt es Failed States, in denen selbst von einem Minimum an gewaltfreier Rule of Law nicht auszugehen ist, während am anderen Ende demokratische Wohlfahrtsstaaten mit umfassenden sozialen und politischen Rechten stehen. Und schließlich existieren diese unterschiedlichen Kontexte nicht unverbunden nebeneinander. Ökonomische Ungleichheiten und politische Differenzen gehen vielmehr auch auf die globale Wirtschaftsordnung sowie auf politische und militärische Entscheidungen einzelner Staaten oder internationaler Organisationen zurück. Und diese Zusammenhänge verstärken natürlich den Eindruck lokaler Perspektivlosigkeit. Zweitens, ja, also das erste wäre, es gibt ein Gerechtigkeitsproblem. Zweitens gibt es eine neue Qualität des Versuchs von Aufnahmestaaten, Migration zu kontrollieren. Es werden einerseits zunehmend Anstrengungen unternommen, um nicht gesteuerte Migration zu kriminalisieren und mit Gewalt zu unterbinden. Dies war zwar auch schon vorher zu beobachten, etwa bei Auswanderungsversuchen aus Nazi-Deutschland. Der technologische Fortschritt erlaubt es allerdings unterdessen, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, die diejenigen, die Migrationsversuche unternehmen, direkt einer Lebensgefahr aussetzen oder sie von Schleppern abhängig machen, die sie wie Waren behandeln. Andererseits, ja, das ist das Interessante hier, dieses Kontrollmoments, andererseits werden Einwanderungspolitiken entwickelt, also Migration in einem gewissen Maß, das oft viel höher ist als zuvor, zulässt oder sogar befördert. Also es werden Einwanderungspolitiken entwickelt, die auf die eigenen Interessen reicher Aufnahmestaaten zugeschnitten sind. Beide Dimensionen bringen zum Ausdruck, dass die Kontrolle über Migration von denjenigen, die migrieren, auf diejenigen verschoben werden soll, zu denen migriert wird. Diese Sicherung der Kontrolle über Migration hängt offensichtlich eng mit der ökonomischen und politischen Ordnung der Welt zusammen und sie soll dazu beitragen, dass diese Ordnung mit ihrer Aufteilung zwischen Nord und Süd erhalten bleibt. Also das scheinen mir die beiden sozusagen phänomenbezogenen Gründe zu sein, warum die Philosophie sich mit der Immigration befassen sollte oder tatsächlich befasst. Neben diesen beiden sozusagen realhistorischen Aspekten gegenwärtiger Migration gibt es noch zwei weitere, auch sozusagen Theorie- und normativ angeleitete Aspekte, aufgrund derer sie unterdessen in neuem Licht erscheint und die daher die Migration ins Zentrum der philosophischen Aufmerksamkeit rücken. Die kulturellen und sozialen Bedingungen für gesellschaftliche Kohäsion werden spätestens seit dem 19. Jahrhundert in der Sozialphilosophie diskutiert. Aber erst in der Auseinandersetzung mit dem Multikulturalismus seit den 1980er Jahren treten die Voraussetzungen für sozialen Zusammenhalt und die berechtigten Ansprüche von Zuwanderern auf Differenz normativ in Spannung zueinander. Migration findet somit heute vor dem Hintergrund eines anderen Selbstverständnisses von Aufnahmegesellschaften und derjenigen statt, die migrieren. Sie hat nicht bloß kontingenterweise Auswirkungen auf Aufnahmegesellschaften, sondern steht unmittelbar im Zentrum gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. In diesen Prozessen ist immer nicht schon klar zu entscheiden, welchen Ansprüchen Aufnehmender und Ankommender welches Gewicht zukommt oder zukommen sollte und wie zum Beispiel demokratische Verfahren aussehen könnten, die Ausdrucksmöglichkeiten für Differenzen bieten und dennoch hinreichende Bindung von Recht und gesellschaftlichen Erwartungen erzeugen. Schließlich findet Migration heute vor dem Hintergrund menschenrechtlicher Ansprüche statt, die in einzelstaatlichen Verfassungen sowie im Völkerrecht niedergelegt sind und als Bewertungsmaßstäbe für die Legitimität staatlichen Handelns, aber auch für das Wirken privater Akteure herangezogen werden. Gerade die Hinweise Hannah Arendts auf die prekäre Situation der Staatenlosen nach den beiden Weltkriegen und das von ihr postulierte Recht auf Rechte, ob sie das so postuliert hat, müsste man auch diskutieren, führen zu einer Sensibilität gegenüber der besonderen rechtlichen Position und den Bedürfnissen von Migrantinnen und Migranten. Ich würde also sagen, dass das philosophische Interesse an Migration durch vier Faktoren begründet ist. Erstens stellt sich vor dem Hintergrund von Gerechtigkeitserwägungen die Frage, wie die Berechtigung zum Zugang zu besseren ökonomischen und politischen Bedingungen bzw. zu den Gütern, die durch eine ökonomische oder politische Ordnung bereitgestellt werden oder diejenige zur Verhinderung eines solchen Zugangs zu verteilen ist. Zweitens ist mit Blick auf die zentrale Bedeutung von Freiheit für menschliche Existenz zu diskutieren, wie der Anspruch von Gemeinwesen zu bewerten ist, Migration zu kontrollieren und dazu auch Gewalt einsetzen zu dürfen. Drittens ist zu untersuchen, wie Migrationspolitik angesichts der zum Teil widerstreitenden Ansprüche von Ankommenden und Aufnehmenden und der Funktionsbedingungen multikultureller gesellschaftlicher Ordnung auszugestalten ist. Und viertens schließlich wirft die Betrachtung von Migration im Licht der Menschenrechte die Frage auf, wie wenigstens ein grundlegender rechtlicher Status derjenigen gesichert werden kann, die migrieren. Ich komme zum zweiten Teil, zu den Themen in der philosophischen Migrationsdebatte. Die Frage, wie mit Migration umzugehen ist, steht im Zentrum vieler politischer Debatten. Und diese Debatten haben sich noch verstärkt, nachdem sich der öffentliche Blick auf die Toten des Mittelmeers und die Zustände an den Ankunftsorten auf dem europäischen Kontinent gerichtet hat. Und vor allen Dingen natürlich, nachdem mehrere hunderttausende Flüchtlinge in den letzten Jahren und Monaten selbst in der Mitte Europas angekommen sind. Trotz dieser politischen Relevanz, und das ist einigermaßen überraschend, ist die Auseinandersetzung mit Migration in der philosophischen Diskussion bislang jedoch eher marginal. Also momentan gibt es so einen Peak, es gibt jetzt ganz viele Veranstaltungen dazu, die auf die Flüchtlingssituation zurückgehen, aber insgesamt muss man sagen, dass der Kreis derjenigen, die in den letzten 30 Jahren zu einer Ethik der Migration gearbeitet haben, doch sehr überschaubar ist. Und dies gilt sowohl in den klassischen Einwanderungsländern wie den USA oder Australien, als auch in europäischen Ländern oder in Japan, die sozusagen neu auf Zuwanderungsbedürfnisse vielleicht reagieren sollten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass in der Philosophie das Modell geschlossener Gesellschaften, wie es paradigmatisch John Rawls Gerechtigkeitstheorie zum Ausdruck bringt, weiterhin weitgehend den Referenzpunkt bildet. Obwohl aber die philosophische Migrationsdebatte nicht von vielen geführt wird, werden in ihr dennoch sehr unterschiedliche Fragen diskutiert. Diese Fragen hängen zum Teil miteinander zusammen, zum Teil setzen sie einander voraus, zum Teil haben sie aber auch wenig bis gar nichts miteinander zu tun. Und das möchte ich jetzt anhand von meines Erachtens 5 zentralen Feldern der Diskussion kurz ausführen. Das erste Feld wäre globale Bewegungsfreiheit und die Berechtigung zum Ausschluss. Eine sehr grundsätzliche Frage, die erörtert wird und zumeist besonders mit der Debatte über die Ethik der Immigration verbunden wird, ist diejenige, ob Menschen, Gemeinschaften oder Staaten Grenzen errichten, also andere vom Zugang zu einer Gemeinschaft, einem Staat oder einer überstaatlichen Organisation ausschließen dürfen. Denn wenn es ein allgemeines Recht auf Bewegungsfreiheit geben sollte, dann müsste ein solcher Ausschluss verboten sein. Es ist folglich zu untersuchen, welches die Gründe sein könnten, die für eine Berechtigung zum Ausschluss sprechen und ob sie stark genug sind, eventuelle Ansprüche darauf, sich frei bewegen zu können, einzuschränken oder zurückzuweisen. Möglicherweise stellt sich dabei heraus, dass keine der beiden Berechtigungen absolut oder mit striktem Vorrang besteht, sondern dass es sich um qualifizierte, kontextabhängige Berechtigungen handelt. Antworten auf diese grundsätzliche Frage, darf man die Grenzen schließen oder darf man sie nicht schließen? Gibt es ein allgemeines Recht auf Bewegungsfreiheit oder ein Recht auf Vereinigungsfreiheit oder Ähnliches, was also an die Berechtigung zur Grenzschließung nach sich zieht? Antworten auf diese grundsätzliche Frage führen zu weiteren Fragen. Einerseits legt die Berechtigung, andere auszuschließen, nicht auch schon unmittelbar fest, welche Mittel zulässig sind, um den Ausschluss durchzusetzen. Bei zurückgewiesenen Migrationswünschen geht es ja zumeist nicht um moralische Ansprüche, die gegeneinander erhoben und abgewogen werden, sondern vielmehr um Hindernisse, die errichtet werden, oder sogar Gewalt und Zwang, die direkt gegenüber denjenigen ausgeübt werden, die eine Grenze überschreiten wollen. Es ist also zu klären, welche Sanktionsmöglichkeiten ein Recht auf Ausschluss umfasst, wenn diejenigen, denen gegenüber es geltend gemacht wird, das Recht nicht anerkennen und entsprechend handeln. In der ersten Formulierung, die ich hier angeboten habe, klangen die Ansprüche, die betrachtet und einander gegenübergestellt werden, nach negativen Berechtigungen, das heißt nach Abwesenheiten zuwiderlaufender Pflichten. Eine Exklusionsberechtigung wäre dementsprechend die Nichtpflicht, Teilhabeforderungen anderer zu befolgen, oder ein Recht auf Bewegungsfreiheit wäre die Nichtpflicht, die Exklusivitätsansprüche anderer zu berücksichtigen. Also Privileges in Hofelds Terminologie, wenn Ihnen das was sagt. Die Diskussion der zulässigen Mittel, um eine Berechtigung zum Ausschluss durchzusetzen, führt jedoch schon in den Bereich positiver Ansprüche. Und dies kann so weit führen, dass es für Dritte nicht nur geboten ist, diejenigen, die ihr Recht auf Ausschluss reklamieren, darin moralisch zu bestärken, sondern dass es um die Berechtigung oder sogar Verpflichtung ginge, die Ausschließenden beim Schutz ihrer Grenzen zu unterstützen. Solche Berechtigungen müssen zum Beispiel vorausgesetzt werden, wenn Abkommen zu gemeinsamen Grenzkontrollen oder Regelungen mit sicheren Drittstaaten getroffen werden, die aktuell ja viel diskutiert werden. Gerade im Kontext von Migration, die durch Armut oder Notlagen begründet ist, gibt es jedoch auch die Frage nach positiven Pflichten hinsichtlich der Bewegungsfreiheit. Migration verlangt denjenigen, die migrieren, selbst unter idealen Bedingungen einiges ab. Es müssen Distanzen bewältigt, Güter verkauft oder transportiert werden und eventuell Verpflichtungen am Ausgangsort kompensiert werden. Wenn es zur Migration von Armen, und zwar insbesondere unter nicht idealen Bedingungen, kommt, sind die Kosten für die Migration gewöhnlich so hoch, dass die Ärmsten sie sich gar nicht leisten können. Es ist daher zu untersuchen, ob das Recht auf globale Bewegungsfreiheit nicht nur ein Privilege, sondern ein Claim Right in dem Sinne ist, dass mit ihm die Verpflichtung einhergeht, andere die Bedingungen zu schaffen, unter denen es überhaupt zur Migration kommen kann. Es wäre dann auch zu bestimmen, worauf sich die entsprechenden Pflichten genau richten und wem sie zukommen, was zum Beispiel in der europäischen Diskussion bedeuten würde, zu überlegen, ob und wie Staaten, die sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, zu bestrafen wären. Das ist das erste sozusagen Themenfeld, was diskutiert wird und was sicherlich auch sozusagen die umfangreichsten, den größten Anteil in der Diskussion ausmacht. Das zweite Themenfeld würde ich unter den Titel soziale oder politische Teilhabe stellen. Im ersten, grundsätzlichen Fragenfeld geht es um die globale Bewegung überhaupt. Und die Erörterung der Fragen ist wichtig, um die normativen Grundlagen jeder Migrationspolitik sowie die Verteilung von Begründungslasten zu verstehen. Das heißt, zu sehen, wer in welcher normativen Position ist, was von anderen zu fordern. Die Klärung dieser Grundlagen ist natürlich besonders wichtig in Kontexten, in denen keine Immigrations- oder Emigrationsmöglichkeiten bestehen. Aber die Frage der Begründungslasten ist auch in solchen Zusammenhängen relevant, in denen Grenzen bereits, in gewissem Maß zumindest, offen sind. Denn egal wie die Antworten im ersten Bereich ausfallen, so schließen sie doch nicht aus, dass auch bei der grundsätzlichen Berechtigung, Grenzen zu schließen, die Grenzen eigentlich offen gehalten werden. Die meisten Staaten reklamieren für sich, grundsätzlich berechtigt zu sein, jeden, der Aufnahme begehrt, abweisen zu dürfen, sind aber internationale Verpflichtungen eingegangen, die unter bestimmten Umständen die Aufnahme oder wenigstens die Nichtdeportation erfordern, oder sie sind sogar explizit Einwanderungsländer und öffnen daher willentlich ihre Grenzen. Angesichts dieser Realität stellen sich Fragen, die auch unabhängig von den grundsätzlichen Belangen des ersten Feldes zu beantworten sind. Denn wenn durch die Öffnung von Grenzen Migrantinnen und Migranten einen politisch-gesellschaftlichen Raum mit denjenigen teilen, die ihn als Bürgerinnen und Bürger primär gestalten, muss geklärt werden, ob und in welchem Maß eine unterschiedliche Behandlung zulässig ist. Dies gilt in einer ersten Hinsicht für die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit bzw. für die Verteilung von Gütern, die zum Beispiel durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen vorgenommen wird. Faktisch sind diejenigen, die zuwandern, in den meisten Einwanderungsgesellschaften Einschränkungen unterworfen, was die Frage aufwirft, ob solche Ungleichbehandlungen gerechtfertigt werden können. Sollte sich herausstellen, dass eine solche Ungleichbehandlung nicht zulässig ist, wäre dann in einem nächsten Schritt zu untersuchen, ob und wenn ja, in welchem Maß die Gerechtigkeitsprinzipien revidiert oder angepasst werden müssten, um denjenigen, die zugewandert sind, tatsächlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Unter den gegenwärtigen Umständen ist die Ungleichbehandlung besonders offensichtlich bei der politischen Teilhabe. Deshalb wird in einer zweiten Hinsicht, also die erste wird die gerechtigkeitstheoretische, soziale Güterumverteilung, deshalb wird in einer zweiten Hinsicht diskutiert, ob der Zugang zum Bürgerstatus Einheimischen vorbehalten werden darf oder ob es einen allgemeinen Anspruch darauf gibt, auch politisch über die Regelungen, denen das eigene Leben unterworfen ist, mitentscheiden zu dürfen. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Hinsichten besteht dabei darin, dass in der ersten Hinsicht unterstellt wird, dass es einen Gerechtigkeitskontext gibt und die Frage lediglich ist, wer an dieser Gerechtigkeit teilhaben darf und wer nicht. In der zweiten Hinsicht geht es dagegen um die Bestimmung der Prinzipien und die Einrichtung der Institutionen selbst. Damit reicht der zweite Anspruch, also auf politische Mitbestimmung, tiefer, aber er wirft auch eine Reihe von weiteren Problemen auf. So muss angesichts neuer, möglicherweise grundlegend anderer Verständnisse von Politik und deren Regelungsreichweiten gesagt werden, ob Migrantinnen und Migranten einfach frei darin sein sollen, ihre Auffassungen und Anliegen in einer politischen Ordnung zur Geltung zu bringen, also zum Beispiel Säkularisierungsprozesse zu revidieren, Meinungsfreiheit in bestimmten Hinsichten einzuschränken, oder ob der Zugang zu politischer Teilhabe sogar konditioniert werden darf, etwa im Sinne des aktuell auch viel geforderten Bekenntnisses zu Essentials einer bestimmten politischen Ordnung. Bei einigen Beiträgen zu diesen Diskussionen über die Teilhabe an Gerechtigkeit oder politischer Selbstbestimmung wird die Frage, ja, um jetzt den ersten Themenkomplex reinzubringen, wird die Frage, ob es grundsätzlich die Berechtigung gibt, Grenzen zu schließen, ausgeklammert. Für viele der Beiträge ist jedoch notwendig, die beiden Fragekomplexe gemeinsam zu behandeln, da sich Argumente für die Berechtigung zur Teilhabe an einem Kontext sozialer Gerechtigkeit oder an Selbstbestimmung oder aber Argumente dagegen möglicherweise genau daraus ergeben, wie die ursprünglichen Berechtigungen aussehen. Wenn nämlich Staaten grundsätzlich das Recht haben, andere auszuschließen, sich dann aber freiwillig und großmütig entscheiden, Personen, die besondere Arten von Not erleiden, Hilfe zu leisten, dann ist für die Berechtigung, Zugang zu weiteren Leistungen oder gar zur Bürgerschaft zu haben, ein weiteres Argument erforderlich. Wenn jeder dagegen grundsätzlich berechtigt ist, den Kontext frei zu wählen, in dem er sich aufhalten möchte, dann ist das bereits ein wichtiges Argument für den entsprechenden Zugang zu sozialen Leistungen und Bürgerschaft. Hierin zeigt sich, dass die Antworten im ersten Feld durchaus relevant für die Verteilung jeweiliger Begründungslasten in diesem zweiten Themengebiet sind. Das dritte Themengebiet habe ich unter den Titel Steuerung von Zuwanderung gestellt. Im zuvor vorgestellten Fragenkomplex wird unterstellt, dass Grenzen in gewissem Maß offen waren, sodass nun der Umgang mit denjenigen thematisiert wird, die sich als Immigrantinnen und Immigranten in einem Land befinden. In einem dritten Themengebiet wird die Offenheit von Grenzen genauer betrachtet. Unter der Voraussetzung, dass nicht allein diejenigen, die migrieren, entscheiden können, wo sie sich aufhalten, stellt sich die Frage, wer unter welchen Kriterien über die bedingte Öffnung von Grenzen befinden darf. Gerade Einwanderungsgesellschaften, bei denen die Grenzen in vergleichsweise hohem Maße offen sind, haben oft sehr klare, zumeist ökonomisch, gesellschaftspolitisch oder religiös bestimmte Kriterien, nach denen sie Zuwanderung gestalten. Der wichtigste Punkt, der in diesem Kontext zu erörtern ist, ist derjenige, ob entsprechende Kriterien ausschließlich die Interessen der Zuwanderungsgesellschaften berücksichtigen dürfen oder ob sie auch diejenigen der Zuwanderer oder ihrer Ausgangsgesellschaften mit einbeziehen müssen. Je nachdem, wer bei der Bestimmung der Kriterien mit in den Blick genommen werden muss, können sich sehr unterschiedliche Arten von Kriterien ergeben. Bei einem primären Fokus auf die Zuwanderungsgesellschaften ist zu untersuchen, wer in den entsprechenden Gemeinwesen mit seinen Anliegen zur Geltung kommen muss. Dies kann sich auf die sozioökonomische Stellung jeweiliger Teile der Gesellschaft beziehen. Es kann aber auch die kulturellen und religiösen Verhältnisse ins Spiel bringen. Zuwanderung kann Minderheiten stärken, aber auch sichtbarer und somit in höherem Maß angreifbar machen. Und Zuwanderung kann arme oder gering Qualifizierte in den Aufnahmegesellschaften gegen diejenigen ausspielen, die zuwandern. Zuwanderer oder deren Ausgangsgesellschaften zu berücksichtigen, macht einen großen Unterschied. Gerade die Frage der unterdessen schon als Menschenrecht betrachteten Familienzusammenführung zeigt, dass die Anliegen von Migrantinnen und Migranten für die Ausgestaltung der Öffnung von Grenzen durchaus große Bedeutung haben können. Und was die Interessen der Ausgangsgesellschaften angeht, so sieht es aufgrund der Remittances derzeit so aus, als würden viele, insbesondere ärmere Gesellschaften, aus Auswanderung und Geldrückflüssen Vorteile ziehen. Zugleich werden sie durch die entsprechende Auswanderung jedoch auch strukturell herausgefordert. Brain Drain kann zur Unterversorgung in einigen Bereichen oder sogar zur Verstetigung von Entwicklungsrückständen führen. Und parallel zu diesen ökonomischen Aspekten der Migration sind auch die politischen Effekte nicht zu vernachlässigen. Abwanderung kann eine Diaspora zur Folge haben, die politischen Druck auf den Ausgangskontext ausübt. Sie kann aber auch bedeuten, dass lokal besser Gebildete, die typischerweise den politischen Prozess prägen, verschwinden und auf diese Weise die Stabilisierung von autoritären oder diktatorischen Regimen erleichtern. Gleichzeitig ist nicht unmittelbar offensichtlich, ob und warum die Interessen einer Ausgangsgesellschaft für Migrationswillige oder die Aufnahmegesellschaften überhaupt ein relevanter Faktor in deren jeweiligen Entscheidungen über Migration sein sollten. Zumindest dann, wenn die Migration nicht direkt oder indirekt auf Ungerechtigkeiten zurückgeht, deren Verursacher die aufnehmenden Länder sind. Vierter Punkt, Flucht und Migration. Für die aktuelle rechtliche und politische Situation ist die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten fundamental. Während Migration weitgehend so betrachtet wird, dass sie der Souveränität von Staaten unterliegt, gibt es vielfältige internationale Abkommen und innerstaatliche rechtliche Regelungen zum Schutz und zum Umgang mit Flüchtlingen. Und auch in der öffentlichen Diskussion betonen viele den Unterschied und die direkteren und umfangreicheren Ansprüche von Flüchtlingen gegenüber denjenigen von Migranten. In der philosophischen Diskussion spielt die Differenz jedoch nur bedingt eine Rolle. Und zwar insbesondere, also sie spielt meines Erachtens vor allen Dingen eine Rolle bei denjenigen, die einen grundsätzlichen Anspruch auf Bewegungsfreiheit bestreiten, aber bestimmte menschenrechtliche Verpflichtungen gegenüber Verfolgten vorsehen wollen. Insgesamt zeichnet sich hier die Frage ab, ob eine Differenzierung zwischen Gründen für die Zuwanderung zu einer anderen Gesellschaft relevant ist für die Ansprüche, die diejenigen erheben können, die zuwandern. Denn hinter der Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten steht die These, dass es einige gibt, die Grenzen überschreiten, weil sie geradezu genötigt sind, ihren Aufenthaltsort zu verlassen, um ihr Leben zu schützen, während andere dies aus anderen Gründen, etwa um ihr Leben zu verbessern oder weil sie gerne mit anderen Leuten zusammenleben wollen, also letztlich durch eigene Entscheidung machen. Gerade diejenigen in der philosophischen Diskussion, die für offenere Grenzen eintreten und oft vor dem Horizont von Konzeptionen globaler Gerechtigkeit argumentieren, neigen dazu oder plädieren sogar dafür, Differenzierungen zwischen Migrationsgründen auszublenden. Angesichts der rechtlich-politischen Gegebenheiten befürchten sie, dass das Aufgreifen solcher Differenzierungen zur Folge hat, dass diejenigen, die der Armut entkommen wollen, weniger starke Gründe für ihre Migration und Aufnahme vorbringen können, als diejenigen, die vor politischer Verfolgung und Kriegen, und das heißt unmittelbaren Gefahren für ihr Leben, fliehen. Eine solche Ausblendung übersieht jedoch, dass über die Differenzierung auch unterschiedliche Interessen und Bedürfnislagen verschiedener Arten von Migrantinnen und Migranten erfasst werden können. Es ist dementsprechend zu betrachten, ob alle, die migrieren, ähnliche oder gar dieselben Ansprüche erheben oder ob sich nicht hinter den Differenzierungen Hinweise auf sehr verschiedene Ansprüche zeigen. Politisch Verfolgte haben möglicherweise kein genuines Interesse an dem Leben in einem anderen Land, sondern sie wollen die politischen Bedingungen in ihrem Ausgangsland verändern. Solche Fälle werfen wiederum die Frage auf, ob es, wenigstens für einige Gruppen, ein Rückkehrrecht oder sogar weitergehende Ansprüche auf Befähigung zur politischen Transformation im Ausgangsland geben sollte. In der internationalen Terminologie hat sich bereits eine Veränderung vollzogen, die insbesondere auch der Tatsache Rechnung trägt, dass es kaum reine Fälle von Flüchtlingen oder Migranten gibt. In nahezu allen Fällen gibt es eine Kombination von sogenannten Push- und Pull-Faktoren, die in jeweiliges Handeln einfließen und zu Flucht oder Migration führen. Im Fall der Flüchtlinge wird in diesem Sinn unterdessen vor allem von Forced Migration gesprochen und es werden weitere Kategorien vorgeschlagen, wie etwa diejenigen der Survival oder Crisis Migration, um jeweilige Konstellationen von aktiven und passiven Faktoren zu erfassen. In der philosophischen Diskussion werden diese Unterscheidungen und Qualifizierungen bisher kaum aufgegriffen, sodass sich die Frage stellt, ob darüber nicht auch für die philosophische Debatte ein interessanter Ansatzpunkt gewonnen werden kann, um Migrationsgründe zu berücksichtigen, ohne auf diese Weise unbeabsichtigt Vorentscheidungen über zulässige oder unzulässige Migrationsbewegungen zu treffen. Ein letzter Themenkomplex, Resettlement. Schließlich gibt es noch einen Themenkomplex, der eng mit dem vorhergehenden zusammenhängt, aber letztlich die völkerrechtliche Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten voraussetzt. Die Zahl international anerkannter Flüchtlinge beläuft sich derzeit auf ca. 60 Millionen, wovon sich ungefähr 20 Millionen jenseits der Grenzen ihres Herkunftslandes und 40 Millionen innerhalb der entsprechenden Länder aufhalten. Diese 60 Millionen Menschen konzentrieren sich auf verhältnismäßig wenige Orte, was wenigstens zwei wichtige Fragen aufwirft. Erstens, wie die Kosten zu verteilen sind, die von denjenigen aufgebracht werden müssen, die in den meisten Fällen kontingenterweise die Aufnahme, Betreuung und eventuell Integration leisten müssen. In vielen Fällen sind die Aufnahmestaaten selbst arm oder sie verfügen über schwache staatliche Institutionen und Infrastrukturen, sodass einerseits die Kosten einen zusätzlichen Belastungs- und Instabilitätsfaktor bilden, während andererseits die jeweiligen Flüchtlinge befürchten müssen, mit minimalem Schutz auszukommen. Leider hat sich bei einigen Flüchtlingsgruppen gezeigt, dass dieser Status über Generationen hinweg perpetuiert wird und dass zum Teil miserable Lebensbedingungen entsprechend andauern. Im aktuellen Syrien-Konflikt, das war so eine der schockenden Erkenntnisse, die ich in den letzten Wochen hatte, im aktuellen Syrien-Konflikt besteht sogar das Problem, dass die Perpetuierung des Flüchtlingsstatus von Palästinensern zur Folge hat, dass flüchtende Flüchtlinge keinen Anspruch auf Schutz haben. Jordanien weist palästinensische Flüchtlinge aus Syrien mit dem Argument zurück, dass die Aufnahme dieser Flüchtlinge ihrer Umverteilung gleichkäme, was angesichts der auch in Jordanien weiter bestehenden palästinensischen Flüchtlingslager inakzeptabel sei. Angesichts dieses Phänomens der Verstetigung des Flüchtlingsstatus und der Weigerung oder Unmöglichkeit einiger Staaten, die Flüchtlinge in die jeweiligen Gesellschaften zu integrieren, stellt sich folglich zweitens die Frage, wem welche Pflichten bei der dauerhaften Ansiedlung von Flüchtlingen zukommen. Die Erörterung dieser Frage und ihrer Reichweite hängt offensichtlich wiederum eng mit den Antworten zusammen, die in anderen Themengebieten, die zuvor genannt wurden, gegeben werden. Gut, ich komme zum Schluss und sozusagen zur Kritik der bisherigen Ethik der Immigration und den Perspektiven unseres Projektes. Die Themen, die im Feld der Ethik der Immigration diskutiert werden oder diskutiert werden sollten, sind, wie Sie hoffentlich gesehen haben, vielfältig und sie hängen zum Teil eng mit den zu Beginn herausgestellten Gründen zusammen, warum es philosophisch notwendig ist, sich mit Migration zu befassen. Blickt man nun auf die Ansätze, die in diesem Theoriefeld vertreten werden, dann zeigen sich insbesondere drei Arten von Argumentationen, die Ansprüche von Migrantinnen und Migranten geltend machen. Ja, also drei, ich schaue jetzt erstmal nur auf Ansätze, die tatsächlich sagen, es muss, also Migrantinnen und Migranten haben mehr Ansprüche, als sie ihnen derzeit zugestanden werden. Es geht nicht auf die Kit Wellman-Diskussion zurück, welche Argumentation es gibt für die Schließung von Grenzen. Die Mehrzahl der Ansätze, die für Open Borders argumentieren, lässt sich grosso modo als liberal beschreiben. Für sie ergeben sich die Schwierigkeiten, derjenigen, die migrieren oder zu migrieren versuchen, dadurch, dass unzulässigerweise in die Bewegungsfreiheit der Menschen bzw. ihr Recht auf Bewegungsfreiheit eingegriffen wird. Bewegungsfreiheit gehört, so die These, zu den grundlegenden Ansprüchen von Menschen, weil sie entweder an sich wünschenswert oder als Mittel für andere Freiheiten notwendig ist, die an sich wünschenswert sind, wie die Vereinigungsfreiheit etc. Das Schließen von Grenzen und insgesamt die Behinderung, sich zu anderen Orten zu bewegen oder sich an ihnen aufzuhalten, ist somit das eigentliche Problem. Womit zum Teil über ein solches negatives Verständnis dann auch positive Gewährleistungsansprüche für die Nutzbarkeit der Bewegungsfreiheit behauptet werden. Ja, Fair Value im ersten Gerechtigkeitsprinzip von Rawls. Mit einer solchen Verteidigung eines allgemeinen Rechts auf Bewegungsfreiheit werden alle Fragen, die zuvor aufgeworfen wurden, so beantwortet, dass diejenigen, die ihren Wohnsitz verlagern wollen, letztlich die Autorität haben, selbst darüber zu befinden, wohin sie gehen. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wären nur zulässig, wenn ähnlich grundlegende bzw. letztlich grundlegendere Freiheiten anderer durch den Gebrauch der Bewegungsfreiheit verletzt würden. Was aber, so die zumeist entwickelte Argumentation, nur selten gegeben ist, weil denjenigen Freiheiten, die zumeist als Gründe für die Begrenzung angeführt werden, wie vor allem die Freiheit zur Selbstbestimmung bzw. zur ausschließenden Vereinigung mit anderen, geringeres Gewicht als der Bewegungsfreiheit oder derjenigen Freiheiten, die sie als Instrument erfordern, zukommt. Und weite Teile der Diskussion drehen sich um die Frage, wie sich das jeweilige normative Gewicht der Bewegungsfreiheit und der Freiheit zur Selbstbestimmung zueinander verhalten. Neben diesen liberalen Ansätzen gibt es auch utilitaristische und andere konsequenzialistische Ansätze. In ihren Augen besteht das Problem bei Einschränkungen von Migration darin, dass Personen in ihrem Versuch, größeres Wohlergehen zu erreichen, nicht unterstützt oder aber sogar weiter geschädigt werden, ohne dass diese fehlende Unterstützung oder Schädigung notwendig wäre, um andere Schädigungen zu vermeiden oder Unterstützung zu leisten. Ansprüche von Migrantinnen und Migranten ergeben sich also daraus, dass sie sich gemessen an anderen in ihrem Wohlergehen unterhalb einer Schwelle befinden, deren Erreichen von allen sicherzustellen und auf keinen Fall weiter zu gefährden ist, wenn nicht etwas ähnlich Wichtiges angestrebt wird. Weshalb dann in solchen Ansätzen unter anderem diskutiert wird, ob der Betreuung von Migrantinnen und Migranten oder der Überwindung von Armut vor Ort der Vorrang zukommen sollte. Schließlich werden auch deontologische oder über die Perspektive der zweiten Person argumentierende Ansätze vorgebracht, denen zufolge Grenzen der Zuwanderung bzw. die Weise des Umgangs mit Migrantinnen und Migranten jene einschränkenden oder verletzenden Handlungen und Maßnahmen anderer aussetzt, ohne dass sie auf diese Entscheidung, die zu diesen Maßnahmen führen, Einfluss nehmen können. Solche Theorien fordern, dass Handlungen, Maßnahmen etc. gegenüber denjenigen, die davon betroffen sind, gerechtfertigt werden können müssen, dass aber im Fall vieler Migranten entsprechende Rechtfertigungen nicht gegeben werden können oder sogar gar keine Instanzen bestehen, in denen solche Rechtfertigungen eingeklagt werden könnten. Falsch an der aktuellen Migrationssituation ist also nicht nur, vielleicht nicht mal vornehmlich, dass diejenigen, die sich über Grenzen hinweg bewegen, bestimmte Schädigungen erfahren, sondern dass sie in einem Verhältnis zu den potenziell Schädigenden stehen, über das sie keine Kontrolle ausüben können. Die Argumentationen in den drei Arten von Ansätzen sind zum Teil recht weit entwickelt. Wobei, wie ich bereits festgehalten habe, die erste Gruppe der liberalen Positionen deutlich den Schwerpunkt bildet. Die Beiträge spiegeln allgemeine Kontroversen in der Gerechtigkeitstheorie und den verwandten Feldern der Ethik und der politischen Philosophie wider. Genau dieser Anschluss an die allgemeinen Kontroversen erzeugt aber, zumindest bei mir, auch großes Unbehagen. Denn man bekommt den Eindruck, dass die jeweiligen Ansätze Migration trivialisieren oder auf andere Situationen reduzieren, die ihnen in wesentlichen Hinsichten ungleich sind. Wenn Flucht und Migration grundsätzlich als Ausübung individueller Bewegungsfreiheit gedeutet werden, so unterstreicht dies richtigerweise, dass selbst Flucht immer auch etwas Aktives hat und nicht bloß erlitten wird. Zugleich wird jedoch mit einer Vorstellung des Wählens von Optionen gearbeitet, die einerseits den Wahrnehmungen und Gewichtungen von Optionen in Flucht- und Migrationssituationen nicht gerecht wird und andererseits die Bedingungen kaum reflektiert, unter denen Optionen bestehen oder genommen werden. Sollte der Bewegungsfreiheit von reichen kosmopolitischen Eliten wirklich dieselbe normative Bedeutung zukommen wie derjenigen von Armen oder Bürgerkriegsopfern? Eine utilitaristische oder konsequenzialistische Wohlergehensperspektive wird den Unterschieden zwischen den Ansprüchen der unterschiedlichen Personen sicherlich sehr viel besser gerecht. Erkauft wird das jedoch durch das vollkommene Absehen von den Besonderheiten von Flüchtlingen und Migranten und den Ursachen und Gründen für Flucht und Migration. Die entsprechenden Personen erscheinen als Notleidende oder Geschädigte, die deshalb genau wie andere in dieser Situation Ansprüche erheben können. Sollte sich erweisen lassen, was jüngere Studien nahelegen, dass nämlich die Ärmsten der Armen kaum zu den Flüchtlingen und Migranten gehören, die aktuell zu beobachten sind, dann könnte dies auch zur Folge haben, dass denjenigen, die tatsächlich migrieren, kaum etwas geschuldet wird. Und der deontologische Blick auf politische Teilhabe und Kontrollmöglichkeiten sowie den Zugang zur Bürgerschaft ist legitimitätstheoretisch unverzichtbar. Ich komme ja selber aus dieser Position. Aber auch hier erscheint die Argumentation wie eine, die entweder von wichtigen Schwierigkeiten im Migrations- oder Fluchtprozess absieht, wenn nämlich allein auf diejenigen geblickt wird, die sich bereits in einem Land befinden. Ja, das ist für die Zugang zur Bürgerschaftsdiskussion, glaube ich, ganz kennzeichnend. Oder wiederum an allgemeine Legitimitätsbedingungen einzelstaatlicher und internationaler Ordnung erinnert wird, ohne dass die Herausforderungen erfasst würden, die die Integration von Zuwanderern und die Bedingungen für funktionierende soziale und politische Ordnung aufwerfen. Diese Artikulation eines Unbehagens an der bisherigen Debatte über eine Ethik der Immigration stellt noch keinen Einspruch gegen die Argumente dar, die in den unterschiedlichen Ansätzen vorgebracht werden. Alle Ansätze erfassen bestimmte Aspekte der Situation und sie zeichnen für bestimmte Personenkreise adäquat Ansprüche und Pflichten aus. Zudem ist es sicherlich richtig, dass viele der Ansprüche auf einer sehr grundlegenden Ebene geklärt werden müssen, wie es der Fokus auf ein allgemeines Recht auf Bewegungsfreiheit vorschlägt. Aber es liegt doch nahe, dieser Debatte eine neue Richtung zu geben, ihr eine wichtige Dimension hinzuzufügen oder wenigstens zu überprüfen, ob und in welchen Maßen philosophischen Ansätzen überzeugende Aussagen zu den aktuell drängenden Fragen erlauben. Dazu muss, und das ist das primäre Ziel ja dieses Forschungsprojekts, die Philosophie das Gespräch mit der sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung bzw. mit der Forschung zu den Bedingungen für politisch-rechtliche Ordnung und gesellschaftliche Kohäsion suchen. Deswegen drei Punkte, in denen das geschehen soll. Erstens ist viel präziser, als dies bislang der Fall war, zu untersuchen, inwieweit es sinnvoll ist, einen allgemeinen Anspruch auf Bewegungsfreiheit ins Zentrum der Debatte zu stellen. Wenn das zu Beginn Ausgeführte stimmt, dann gibt es keine eindeutige Tendenz zu einer extremen Zunahme von Migration, sondern es geht vor allem um Migration zwischen Staaten mit sehr unterschiedlichen Wohlstandsniveaus und politischen Ordnungen, wobei auch die ökonomische und politische Verflechtung zwischen den entsprechenden Staaten und Regionen relevant ist. Angesichts dessen greift die Vorstellung eines allgemeinen Anspruchs auf Bewegungsfreiheit möglicherweise zu weit. Sie umfasst zu viele Fälle und verpasst somit das Spezifische der aktuellen Migration, und zwar sowohl hinsichtlich der Ansprüche, um die es tatsächlich geht, als auch hinsichtlich der Gründe, die für entsprechende Ansprüche geltend gemacht werden können. Und diese Frage wird insbesondere in der ersten Phase unseres Forschungsprojekts im Zentrum stehen, die Frage nach der Relevanz von Migrationsgründen. Zweitens muss das Verhältnis von Migration und der Kontrolle über sie genauer bestimmt werden. Bei den aktuellen Formen von Flucht und Migration geht es nicht oder nicht nur um offene oder geschlossene Grenzen. Es geht vor allem um spezifische Formen der Grenzkontrolle, die mit neuen Formen der Gewalt und des Zwangs einhergehen, die sich nicht nur auf diejenigen richten, die jeweils migrieren, sondern die auch das politische und ökonomische Verhältnis zwischen Ausgangs- und Aufnahmegesellschaften insgesamt betreffen. Die Auseinandersetzung über die Kontrolle von Migration ist somit direkt relevant für Gerechtigkeit und Legitimität insgesamt im globalen Zusammenhang, was wiederum bedeutet, dass Bewegungsfreiheit möglicherweise kein adäquater Bezugspunkt ist, um zu verstehen, worum es tatsächlich geht und was normativ zu begründen ist. Diese Frage wird an der Schnittstelle zwischen diesem ersten Themenprojekt Migrationsgründe und dem zweiten oder dritten, zu dem ich jetzt gleich noch was sage, kommen stehen. Drittens und schließlich leiden viele philosophische Positionen, würde ich sagen, an einem zu schematischen Verständnis der Existenz- und Funktionsbedingungen von Gesellschaften und institutionellen politisch-rechtlichen Ordnungen. Gerade in der Debatte über den Vorrang von Bewegungsfreiheit und Selbstbestimmung stehen sich oft Ansätze gegenüber, die mit viel zu simplen Vorstellungen des Bestehens oder der Grenzen gesellschaftlicher Kooperation oder von Institutionen operieren. Hier muss die philosophische Debatte dringend Anschluss an empirische Forschung zur Inklusion und Integration und deren Schwierigkeiten, zur Bedeutung von Vertrauen in gesellschaftlichen und politischen Kontexten und zu den Voraussetzungen für das End- und Bestehen politischer und rechtlicher Strukturen finden. Und dies wird das Thema der zweiten Phase des Projektes sein. Das war das, was ich zur Einleitung sagen wollte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bisher.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es als total wohltuend empfunden, dass mal jemand dieses Themenfeld nüchtern seziert und in wichtige Fragen aufdröselt. Antworten, die gibt es ja in diesen Zeiten in Fülle. leider häufig nicht sachlich, sondern eher in Form als Fakten verkleideter Meinung. Es tut auch gut, finde ich, mal daran erinnert zu werden, dass Gesetze immer Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsens sind, der irgendwann mal gefunden wurde, aber möglicherweise nicht mehr der jetzigen Situation, also dem aktuellen Kontext, entspricht. Ja, und deshalb sollte man nie aufhören, Fragen zu stellen. Andreas Niederberger hat uns ein paar wichtige Fragen mit auf den Weg gegeben. Er ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Duisburg-Essen und hat im Rahmen der Auftaktveranstaltung für das Forschungsprojekt Ethik der Immigration gesprochen, und zwar im Dezember 2015. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich persönlich bin gespannt, welche Antworten die Forscher uns im Laufe des Projektes geben werden. Wir werden da nochmal drauf schauen. Und ich sage Tschüss für heute. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.